Gut, ich würde sagen, starten wir mal los. Dann sage ich mal, willkommen zum Chaos-Seminar. Nachdem ich das Bild gezeigt habe, das es aus Versehen nicht in meine Präsentation geschafft hat, kann ich ja mal mit dem Rest anfangen. Also es geht halt um Fraktale. Und schon der einleitende Satz von Benoit Mandelbrot beschreibt eben, dass Fraktale jetzt nicht nur eine mathematische Spielerei sind, als dies zunächst mal so ein bisschen scheint, sondern dass es eben auch tatsächlich Anwendungen gibt in der Natur, weil Wolken sind eben keine Kugler und Berge sind keine Kegel und Küstenlinien sind nicht immer so ganz glatt und rund, genauso wie die Rinde von einem Baum oder ein Blitz, der nicht immer so ganz gerade läuft. Der Benoit Mandelbrot war der, der eigentlich den Begriff Fraktal geprägt hat. Und ja, ich muss sagen, das meiste, was auf dem Gebiet gemacht wurde, ist, kommt auch von ihm. Das war zwar so ein bisschen in den 70er, 80er, wo er seine große Zeit gehabt hat, aber wenn man mal Fractal Geometry of Nature von Mandelbrot liest und vergleicht, was es sonst so in der Fraktalwelt gibt, steht fast schon alles drin. Ich habe den mal getroffen auf einer Konferenz in der Schweiz, das heißt sogar mehrmals, weil immer bei dieser Konferenz hat man einen runden Geburtstag von Mandelbrot gefeiert. Die Konferenz war aber alle 4 Jahre. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, aber wahrscheinlich hat das mit der Fraktale zu tun. Nee, nicht ein anderes Zahlensystem, sondern es sind halt einfach so Rundungsfehler, die trennen bei Fraktale einfach auf. Ja gut, dann hätte er nur alle 4 Jahre Geburtstag, aber er hat halt jedes Mal einen runden Geburtstag gehabt. Das war irgendwie der 80. einmal und einmal wahrscheinlich der 75. und einmal der 85. oder so. Und da hat man halt ein bisschen vorher, dann wird ein bisschen nachher gefeiert oder so. So die Größenordnung jedenfalls. Ja, die ersten Beispiele, die ich zeige für Fraktale, die sind eher mathematischer Natur. Und anschließend zeige dann noch ein paar Begriffe, insbesondere den Begriff der fraktalen Dimension. Und dann kann man sich nachher schon mal fragen, was ist überhaupt eine Dimension und was gibt es für Dimensionsbegriffe? Und die fraktale Dimension ist eben eins von den Dingen, die Fraktale doch deutlich ausmacht. Bei dem Sierpinski-Gasket, da beginnt man mit einem gleichseitigen Dreieck und schneidet einfach das mittlere Dreieck so raus, wie es hier gezeigt ist. Diesen Übergang, das nennt man einen Generator. Mit diesem Generator generiert man quasi dieses Fraktal. Ich habe dann mal noch ein bisschen angegeben, bei dem linken Dreieck, wie lang ist denn die Außenlinie, wenn man da einmal rumgeht, wenn das Dreieck insgesamt die Länge 1 hat, also die Grundseite. Naja, das sind drei gleich lange Seiten, dann ist die Länge natürlich 3. Die Fläche kann man auch ausrechnen, ist Wurzel 3 Viertel. Und bei der ersten Generation, also wenn dieses mittlere Dreieck fehlt, da ist natürlich immer noch die Länge 3 außenrum, aber in der Mitte drin hat es jetzt auch noch eine innere Begrenzungslinie. Also ist die Gesamtaußenlänge 3 plus 3 halbe. Naja, klar, das innere Dreieck ist ja gerade halb so groß von der Seitenlänge her. Also hat das jeweils die Länge 1 halb und davon sind es nicht auch 3, gibt 3 halbe. Ja, und die Fläche, die ist kleiner geworden, da fehlt einfach ein Viertel. Weil man hat ja praktisch vier solche Dreiecke aufgeteilt und eins hat man weggelassen, es sind nur drei übrig. Also ist die Fläche drei Viertel vom ursprünglichen. Ja, und jetzt macht man diesen Ersetzungsprozess, iteriert man. Das heißt, jedes von diesen drei Dreiecke, also das hier und das hier, ersetzen wir wieder so wie diesen Ersetzungsschritt. Ja, und dann machen wir es mit alle weiteren Dreiecke wieder und wieder und wieder und wieder. Ja, ich zeige mal noch die dritte Generation. Die sieht so aus. Kann man natürlich wieder die Länge ausrechnen. Und man sieht schon, ja, es wird immer länger und vor allem das, was man da dazu zählt, ist, wird auch eher größer als wie kleiner. Also die Länge, die konvergiert nicht irgendwie, sondern die wird halt immer größer. Während die Fläche, die wird nochmal deutlich kleiner. Ich habe es hier nochmal zusammengefasst. Die Länge und die Fläche. Wenn man also die n-te Generation hat, die dritte, die nullte, erste und dritte haben wir gerade gesehen, wenn man die n-te Generation hat, dann hat man eben so eine Summe, die immer 3 halbe hoch n aufsummiert. Naja, bis auf da vorne halt. Da ist ein bisschen ein anderes Bildungsgesetz. Aber halt hier hinten ist es immer 3 halbe hoch irgendwas, was da dazukommt. Naja, und 3 halbe hoch n geht ja selber schon gegen unendlich, also die, selbst die Zuwächse wachsen gegen unendlich, wächst nämlich die Länge erst recht gegen unendlich. Und die Fläche von der n-ter Generation ist 3 Viertel hoch n mal a0 und das geht aber gegen 0. Das heißt, die Grenzmenge, wenn man dieses Verfahren immer weiter treibt, die hat einen unendlichen Umfang und verschwindende Fläche. Außerdem ist sie selbstähnlich. Selbstähnlich bedeutet, ich habe ja hier irgendwie dieses Ding. Also wenn das Ganze ein Sierpinski-Gasket ist, dann ist das da auch ein Sierpinski-Gasket. Und das da auch und das da auch. Also besteht das Sierpinski-Gasket aus 3 halb so großen Sierpinski-Gaskets, die man auf die Ecken von so einem Dreieck legt. Und das ist das, was es bedeutet, selbstähnlich. Es besteht aus verkleinerten Versionen von sich selber. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn man wirklich das Grenzprodukt hat, weil sonst ja, wird man ja irgendwann beim Verkleinern feststellen, ah, okay, jetzt hört es aber irgendwie auf. Deswegen kann ich auch den Sierpinski-Gasket selber gar nicht zeigen, weil es ja eine mathematische Grenzkurve, also man kann natürlich viel höhere Generationen zeigen und dann kann man nämlich unterscheiden, ob sich das jetzt vom tatsächlichen Sierpinski-Gasket unterscheidet. Aber also ich habe auch mal ein Programm geschrieben, das dann Sierpinski-Gasket erzeugt. Das iteriert das quasi, sagt, ja gut, ich nehme ein Sierpinski-Gasket, setze ihn dahin, und dann rufe ich das rekursiv auf. Und man muss ja so bei so Rekursionen, wenn man es tatsächlich mal programmiert, auch eine Abbruchbedingung machen. Und dann sage ich, habe ich halt irgendwann mal gesagt, ja gut, das ist der kleinste Sierpinski-Gasket, den ich überhaupt noch habe, das ist halt einfach ein schwarzer Pixel. Da kann ich natürlich irgendwas nehmen, solange es nicht die Hintergrundfarbe hat. Man kann auch tatsächlich das Verfahren andersrum machen und sage, gut, ich nehme irgendein Bildchen, ich verkleinere das auf die Hälfte und setze es hier hin, und hierhin, jetzt nehme ich das ganze Ding, verkleinere es auf die Hälfte, setze es hierhin, nehme das ganze Ding, verkleinere es wieder auf die Hälfte, setze es hierhin und so weiter. Und dann entsteht natürlich auch ein Sierpinski-Gasket. Also das ist es, was man meint, wenn man sagt, es sei selbstähnlich. Ich mag das vielleicht noch präzisieren und sage, das ist eine exakte Selbstähnlichkeit. Wir werden dort später noch Fatale sehen, wo, naja, da gibt es so Dinge, die sehen so ähnlich aus wie das ganze Fraktal, aber es ist eben nicht so, dass das ganze Fraktal nur aus solchen Dingen besteht, die so aussehen wie das ganze Fraktal. Sondern da sind halt auch noch andere Sachen dabei. Das wäre dann nicht exakt selbstständig. Wenn man anfängt, solche Dinge zu vermessen, und dann ist der Begriff Selbstähnlichkeit, führt dann zu einem anderen Begriff, der bedeutet, der heißt Skaleninvarianz. Skaleninvarianz heißt, wenn ich jetzt nur einen Teil davon sehe, dann weiß ich gar nicht, wie groß dieser Teil vom Ganzen ist. Weil, naja, ich könnte ja, was weiß ich, ich mal das mal bunt, hier irgendwie ein Teil rausgreifen. Der sieht natürlich aus wie ein Teil vom Sierpinski-Gasket, aber ich weiß gar nicht, da könnte genauso gut auch das, der Teil das sein, weil sieht ja gleich aus. Also man weiß gar nicht, auf welcher Größenordnung das man eigentlich ist. Ähnliche Eigenschaften hat man bei Börsenkurse festgestellt. Da gibt es auch einen Artikel von Mandelbrot drüber. Ist noch nicht so richtig in der Wirtschaft durchgedrungen. Die glauben immer noch, Börsenkurse seien irgendwie so vorhersagbar und so. Aber man kann einen Börsenkurs einfach nicht ansehen, ob da auf der X-Achse Tage oder Stunde oder Jahre aufgetragen sind. Außer man kennt ihn natürlich. Von einer bekannten Aktie der Börsenkurs kann man nicht sehen. Gut. Das sind so typische Begriffe für Fraktale und typische Eigenschaften. Ich zeige mal noch ein anderes Beispiel, das nennt sich die von Koch-Kurve. Die entsteht genauso wie das Sierpinski-Gasket durch so einen Generator. Ja, und der Generator, der sagt halt, ja, aus einer Linie, da schneide ich das mittlere Drittel irgendwie raus und setzt dafür so eine Hütle drauf. Und jede von diesen vier Linien, die so entstanden ist, die natürlich nur ein Drittel so groß ist wie die ursprüngliche Linie, die behandle ich wieder genauso. Ja, und da sieht man jetzt die erste und zweite Generation. Manchmal sieht man auch anstatt von Koch-Kurve gleich drei solche Dinger, die dann ein Dreieck bildet. Und dann sieht das Ergebnis aus wie so eine Schneeflocke. Und deswegen auch manchmal auch der Begriff Kochsche Schneeflocke. Eine andere Art und Weise, wie man Fraktale bilden kann, ist es durch Rechnungen in der komplexen Ebene. Rechner mit komplexen Zahlen, schon mal gehört? Gut. Ich habe es am Samstag versucht, Monika zu erklären, die ja, ist Kindergärtnerin und also es kommt natürlich mit der Übung, wenn man sowas macht, aber im Grunde ist es nicht schwierig. Ja, ja.
Ich glaube, wir haben eine schon mal in meinen Bootszeichner implementiert.
Ah, okay. Gut, also worum geht's? Wir haben eine Zahlenfolge von komplexen Zahlen. Zn ist Zn minus 1 im Quadrat plus c. Und dann kann man zweierlei Dinge machen. Zum einen, man kann die Mandelbrotmenge nehmen. Die habe ich als m bezeichnet. Das ist die Menge von alle c's. Sodass, wenn man Z0 gleich 0 nimmt, dieses Zn nicht gegen unendlich geht. Oder man kann für ein festes C dieses Z0 variiere. Ja, bei dieser Rekursionsvorschrift Zn ist Zn Quadrat minus 1 plus c, hat man ja zwei Freiheiten. Erstens, mit was von einem Z0 fängt man an? Und zweitens, das ist c. Die Definition von der Julia-Menge, so wie ich sie hier gäbe, scheint irgendwie nicht so ganz allgemein gleich zu sein. Manche sagen auch, oder untersuchen eben diese Folge mit verschiedenen Z0s und dann kann es verschiedenes Verhalten geben. Entweder das Zn geht gegen unendlich oder das Zn strebt gegen feste Grenzwert. Oder aber es zeigt so, ja, mehr oder weniger chaotisches Verhalten, geht in irgendwelche Zyklen über und so. Und dieses chaotische Verhalten und die Zyklen, die treten eben auf genau an der Grenze zwischen diesem Inneren, wo es gegen irgendeinen festen Grenzwert strebt, oder dem Äußeren, wo es gegen unendlich geht. Also notfalls nimm nicht das, was da steht, sondern den Rand davon. Das ist das, was die meisten Leute als Julia-Menge definiert. Aber naja, wenn man bei der Mandelbrotmenge sagt, das ist das, was nicht divergiert, kann man es bei der Julia-Menge eigentlich auch. Ich dachte immer, das sei so. In Recherche auf den Vortrag hier habe ich eigentlich nur die andere Definition gefunden. Und die Definition, die habe ich nur da gefunden, wo ich selber nachgeschrieben habe. Also, wer weiß. Gut, wenn man sich diese Mandelbrotmenge mal anguckt, da gibt es ja nur eine davon. Für die Julia-Menge gibt es für jeden C-Wert eine. Darum habe ich jetzt mal hier nur die Mandelbrotmenge aufgezeichnet. Dann sieht man, das hat doch eine sehr vielgestaltige Struktur. Besteht aus irgendwelche Kreislein, also hier ist irgendwie ein Kreis und da hat es so kleinere Kreise und da vorne hat es auch so einen kleineren Kreis und manchmal hängen dann diese kleineren Kreise noch kleinere Kreise, an denen noch kleinere Kreise hängen. Diesen Hauptkörper hier in der Mitte, den bezeichnen wir als Kardioide. Und vielleicht, weiß nicht, ob man es sieht, gerade da oben irgendwie oder auch hier, da hat es so kleine Sprenkel. Sieht aus, als ob da Dreck irgendwie auf der Leinwand wäre oder sowas. Da ist aber tatsächlich auch ein Teil der Mandelbrotmenge. Aber, und das kann man tatsächlich irgendwie wohl mathematisch beweisen, die Mandelbrotmenge ist einfach zusammenhängend. Das heißt, wenn da irgendwie so ein Dreck ist, der da draußen irgendwie zur Mandelbrotmenge gehört hier, dann muss es da auch irgendeine Verbindung geben. Die sieht man bloß auf dem Bild nicht, weil das ist halt eine sehr dünne Linie. Und naja, eigentlich kann man ja gerade auch nicht sehen, weil die sind ja so dünn, dass nichts da ist. Man zeichnet sie bloß immer so dick, damit man sie sehen kann. An manche Stelle ja, an manche Stelle nein.
Du musst keine Breite haben.
Genau. Ja. Tatsächlich ist es auch so, dass die reelle Achse von minus 2 bis ein Viertel komplett zur Mandelbrotmenge gehört. Hier sieht man das irgendwie ein. Also so von ein Viertel bis minus anderthalb oder sowas. Aber da vorne ist auch so ein kleiner Dreckeffekt. Und ansonsten ist es halt die Achse selber, die da dazu gehört. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man solche Bilder erzeugen kann. Das ist jetzt einfach so gerechnet, dass man praktisch die komplexe Ebene in einem gewissen Bereich so ein bisschen abrastert mit, was weiß ich, alle 0,001 oder so. Rechne mal einen Punkt aus, gehört er dazu oder gehört er nicht dazu? Und wenn ja, dann mache ich da halt einen schwarzen Pixel hin. Das ist ja an sich schon wieder falsch, weil Pixel ja endliche Größe haben, muss ja aber, weil sonst gibt es kein Bild. Ne? Und naja, innerhalb von so einem Pixel, der ja eigentlich, was weiß ich, ein Quadrat oder ein Rechteck oder sowas ist, da gibt es ja ganz viele Punkte und ich habe ja bloß einen ausgerechnet. Aber ich meine, was soll man denn machen? Man sieht häufig auch, wenn man Bilder von der Mandelbrotmenge oder auch von Julia-Menge sieht, dass sie so ein bisschen bunt sind. Notfalls auch mal Graustufe. Und das beruht darauf, dass wenn man diese Folge hier oben iteriert, dass es dann ja eine Weile dauert, bis man feststellt, ja, welches Verhalten dieser Punkt wohl zeigt. Und eigentlich, naja, wenn man es nur so numerisch macht, dann kriegt man es ja gar nicht raus. Weil wer weiß, ob das nicht doch irgendwann mal das Verhalten wieder ändert. Und es gibt tatsächlich Punkte, wo das sehr kritisch ist. Aber bei sehr vielen Punkten, ja, da langt es, wenn man 100 Mal das iteriert und dann mal guckt, was ist eigentlich passiert. Tatsächlich kann man aufhören zu iterieren, wenn der Betrag von der Komplexität von diesem Zn irgendwann mal größer als 2 wird, weil außerhalb von Betrag gleich 2, also ein Kreis, der hier irgendwie mit Mittelpunkt hier und Radius bis da, da so außer rumgeht, da gibt es nichts in der Mandelbrotmenge. Also wenn man den Kreis mit Radius 2 verlässt, dann weiß man, es geht gegen unendlich. Gut, schauen wir uns mal an. Ein paar Beispiele. Ich rechne einfach mal ein vor. Also was passiert zum Beispiel für c gleich i? Also für c gleich i habe ich z0 gleich 0, das ist ja immer so. Dann habe ich z1 gleich z Quadrat, also 0 im Quadrat, plus c, das ist c. Und c ist i. Z2 gleich i im Quadrat minus 1 plus c ist i, das ist also minus 1 plus i. Z3, jetzt wird es interessant, minus 1 plus i im Quadrat plus i. Was müssen wir da machen? Ich mache das da im Quadrat. Gibt 1 plus das da im Quadrat, gibt minus 1 plus 2 mal das, also minus 2i plus i. Und wenn man das alles zusammenfasst, ist es minus i. Z4. Minus i im Quadrat gibt minus 1 plus c plus i ist offensichtlich wieder das gleiche wie, wie z2. Dann mache ich wieder was, kommt wieder minus i raus und man sieht, ja, alles weitere schwankt immer zwischen minus 1 plus i und i, minus i hin und her. Ja, und wenn man da z99 ausrechnet, dann kommt man auf minus i, z100 minus 1 plus i und z101 ist wieder minus i. Also das wird periodisch. Ja, für c gleich 0 kann man es genauso machen. Da ist es ganz einfach. Z0 ist gleich 0, z1 das im Quadrat plus 0 gibt 0. Naja, und der Rest kann man sich denken, das bleibt halt 0. Also da ist es konstant. Und so kann man das eben mit noch mehr Punkte machen. Ja, minus 1 ist noch ganz nett, das kann man noch von Hand ausrechnen. Ja, die meisten Punkte Da kann man es dann halt nicht mehr vernünftig von Hand rechnen. Und deswegen sind Fraktale aber erst richtig groß geworden, als man Computer gehabt hat, die auch mal irgendwie ein Bild darstellen konnten. Und ich habe mal ein paar alte Programme von Mandelbrot gesehen. Hatte man mal hier im Tobis Programmierkurs mal welche in heutige Programmiersprache mal nachgebaut und mal geguckt, was für Fraktale da so rauskommen. Ist ganz nett, wenn man sowas mal sich anguckt. Ja, ich habe da noch ein paar weitere Punkte mal mir angeguckt. Bei 0,25, ja, da scheint es noch recht gut zu konvergieren. Also da sind irgendwie Z99 bis Z101, zumindest wenn man es auf drei Stellen nach dem Komma angibt, mal gleich groß. Und das ist auch tatsächlich konvergent. Das war der Punkt praktisch da rechts des, an der Kardioide. Ich male mal diese Ding hier auf. Also da ist die 0,25. Da irgendwo ist die 0. Irgendwo da oben ist I. Ja, man sieht schon, das ist auch so ein Punkt, der irgendwie nur über so einen ganz dünnen Ast erreicht wird. Ja, wenn man in der Nähe von der 0 ist, dann konvergiert es eigentlich auch ganz nett, also 0,1 war ganz nett. Genauso, wenn man jetzt irgendwie da ein bisschen drüber oder drunter ist, also irgendwo da hier in dieser Kardioide drin ist, dann ist man immer so, dass es konvergiert. Ja, genau, da wo es praktisch gerade aufhört.
Warum, wenn es gegen 0,491 konvergiert, dann müsste doch 0,491
tauchen? Nein, weil C ist ja nicht 0,491, sondern 0,25. Wenn du hast C gleich 0,49, und dann bist du da irgendwo mal bei Z gleich 0,49. Angenommen, das tät irgendwann mal tatsächlich auftreten. Ja gut, das tritt sogar tatsächlich auf, nämlich gerade an der Stelle, wenn man da plus C macht, 0 plus C ist C. Ne? Dann quadriere ich das aber und zähle 0,49 dazu. Während wenn ich bei C gleich 0,25 bin und irgendwo bei Z gleich 0,49 bin und das quadriere, dann zähle ich aber nicht 0,49 dazu, sondern bloß 0,25. Gut. Interessantes Verhalten bei minus 0,75, das ist gerade hier, wo dieser Einschnitt ist. Da habe ich also Z99 irgendwie minus 0,5, Z100 0,43, Z101 scheint eher wieder in der Richtung Z99 zu gehen, aber doch nicht ganz. Wenn man aber viel weiter iteriert, dann stellt man irgendwann fest, es konvergiert tatsächlich gegen einen festen Wert. Das ist also einer von den Punkten, wo es kritisch ist, wie weit dass man iteriert dabei. Und insofern ist, wenn man eben bei dem Punkt weiß man es jetzt, dass es konvergent ist und es liegt ja auch am Rand von dieser Kardioide, also praktisch gerade hier. Ne? Und naja, wenn man auf dem Rand von der Kardioide ist, dann geht es auch noch. Konvergiert es halt vielleicht ein bisschen langsamer. Erstaunlicherweise bei 0,25, da geht es recht fix. aber bei minus 0,75, da ist problematisch. Und wenn man aber an einem Punkt ist, wo man nicht so richtig weiß, ja, wie wird sich's denn verhalten, dann kann man natürlich mit sowas übel auflaufen. Also, da muss man ein bisschen aufpassen mit der Numerik. Ja, es gibt aber auch Punkte wie minus 1,5. Da kann man iterieren, soweit man will. Es wird zwar nicht divergent werden, aber so richtig eine Tendenz irgendwie, dass man einen Zyklus sieht oder sowas, gibt's da nicht. Ja, und wenn man halt einen Punkt nimmt, der außerhalb von dieser Mandelbrotmenge liegt, ja, dann zum Beispiel bei der 1, ne, das wäre dann irgendwo hier, da wird es dann sehr schnell sehr groß und ist aber divergent. Ich habe jetzt mal für verschiedene, ich habe ja hier schon in der Tabelle für verschiedene C-Werte mal diese Trajektorien ausgerechnet. Das habe ich jetzt mal gemacht für sämtliche C-Werte, die auf der reellen Achse liegen. Und zwar zwischen 0,25 auf der einen Seite und minus 2 auf der anderen Seite. Und dann habe ich, also man sieht, bei da trage ich auf der Seite hier unter C auf, da irgendwo bei 0,25, da geht's los. Da konvergiert es gegen, was haben wir gesagt, irgendwas mit 0,4 oder irgend sowas. Das ist also hier der Punkt hier. Und solange man innerhalb von der Kardioide ist, also hier drin, geht es immer gegen einen festen Wert. Der wechselt zwar, je nachdem wo man ist, aber es bleibt ein Wert. Sobald man dann in diesen kleinen Kreis hier reinkommt, da wechselt das Verhalten und es gibt zwei, einen Grenzzyklus der Größe 2. Also es wechselt immer zwischen zwei Werte hin und her. Also ich habe hier aufgetragen über C Z99 bis Z105. Sind also sieben Werte. Wenn sie nicht alle gleich sind, dann liegen die Punkte übereinander, dann merkt man nicht, dass sie da mehrere auftragen. Wenn sie unterschiedlich sind, dann sieht es eben so aus. Ja, und man sieht hier an der Stelle irgendwo bei minus 1, was ist das, 1,25 oder so, da gibt es nochmal so eine Periodeverdopplung. Und dann sind es aber immer vier Werte, die da auftreten. Und tatsächlich, man kann das Bild natürlich noch ein bisschen genauer machen, das ist jetzt wirklich nur diese sechs Werte bei knapp 100 Mal iteriert aufgetragen. Wenn man jetzt mehr iteriert und mehr Werte aufträgt, dann wird natürlich auch dieses Diagramm ein bisschen feiner. Aber ich wollte halt sagen, dass man das wirklich irgendwie so mit Gnuplot hier selber machen kann. Man nennt das auch Feigebaumdiagramm. Meistens wird da allerdings eine andere Funktion genommen, nicht die von der Mandelbrotmenge. Und darum sieht das Bild zwar ganz genauso aus, aber ist häufig gespiegelt und hat andere Achsebeschriftungen. Wenn es überhaupt Achsebeschriftungen hat, das ist es meistens das Problem. Du meinst für alle C-Werte?
Du hast gemeint, du hast es mal für alle Werte auf der reellen Achse ausgerechnet.
Ja, für sehr viele, die halt, ja, irgendwie in, was weiß ich, 0,1 Abstand oder sowas. Ja, natürlich nicht für alle.
Ich meine, das würde schwierig.
Ja. Ja, und wenn man aber die Mandelbrotmenge da drunter malt, dann sieht man das Verhalten sehr schön. Hier bei 0,25, da fängt es an. Solange man innerhalb von der Kardioide ist, hat man aber einen festen Grenzwert In dem Kreis hier sind es 2. In dem kleinen Kreis davor, da sind es 4. In dem noch kleineren Kreis davor sind es 8. Also tatsächlich ist es hier so, dass es sich immer wieder verdoppelt. Bis es an einer Stelle, ja, da verdoppelt sich so schnell, dass die, also die Verdopplungen hören irgendwann tatsächlich auf, aber es gibt trotzdem unendlich viele davon. Und jenseits davon gibt es tatsächlich ein chaotisches Verhalten, da weiß man nicht so richtig, also da kann man gar nicht sagen, dass es irgendwie in den Zyklus geht, sondern da treten alle möglichen Werte auf, die in einem gewissen Bereich liegen. Also man kann das hier so ein bisschen erahnen, ja, auch wenn es immer bloß 6 Werte sind, die da aufgetragen sind. Aber es gibt dann auch wieder Bereiche, und das ist da vorne irgendwo, wo dieser kleine Knubbel wieder auftaucht, da zeigt es wieder so periodisches Verhalten. Das sieht man hier so, ja, erahnt vielleicht so ein bisschen hier so eine Lücke, wo eben das chaotische Verhalten nicht da ist. Und ja gut, man müsste jetzt hier so ein bisschen reinzoomen und das alles mal genauer angucken, damit man immer diese Periodenverdopplungen sieht. Aber weil man eben häufig dieses Feigenbaumdiagramm sieht und den Zusammenhang eigentlich nicht kennt zur Mandelbrotmenge, wollte ich das hier mal so zeigen. Gut. Julia-Menge. Ich habe ja gesagt, ich habe da ein bisschen eigene Definition, nämlich eben verschiedene Z0s zu einem festen C und die Z0s, die dann, wo diese Zn-Folge nicht divergiert. Naja, bei C gleich 0, das ist ganz einfach. Welche Zahl kann man fortlaufend quadrieren und wird nicht unendlich? Naja, alle Zahlen, die innerhalb vom Einheitskreis liegen. Also wenn Z0-Betrag kleiner als 1 ist, es wird ja immer 0 dazuzählt, also passiert nichts, passiert nur Quadrierung und fortgesetztes Quadrieren von Zahlen mit Z-Betrag kleiner 1, die werden immer noch kleiner. Also das Ergebnis ist, Zn geht gegen 0, wenn man innerhalb vom Einheitskreis ist. Wenn man außerhalb vom Einheitskreis ist, geht Zn gegen unendlich. Interessant ist das Verhalten, wie sieht es eigentlich aus auf dem Einheitskreis? Da gibt es ganz viele, ja, also wenn man zum Beispiel Z0 gleich 1 nimmt, 1 quadriert gibt 1, quadriert gibt 1, so, ist eine Konstante. Was ist bei minus 1? Quadriert gibt 1, quadriert gibt 1, quadriert gibt 1, auch Konstante, bloß nicht gleich, sondern erst nach einer Iteration. Z0 gleich i. Naja, i im Quadrat gibt minus 1, im Quadrat gibt 1, im Quadrat gibt 1, im Quadrat gibt 1. Wieder Konstante. Also es gibt viele, die gehen gegen die 1. Jetzt muss man ein bisschen wissen, was, wie das funktioniert mit komplexen Zahlen, was, wie man komplexe Zahlen quadriert.
Alle rationalen sollten auf 1 enden.
Nee. Also wir sind bei c gleich 0 und jetzt nehmen wir mal z0 gleich, wir sind auf dem Einheitskreis e hoch i phi, dann ist z0 Quadrat gleich, also z1 ist nämlich z0 Quadrat, ist e hoch i 2 phi, also da, man verdoppelt den Winkel immer beim Quadrieren. Ja, ja, das trotzdem nicht. Was ist mit e hoch i pi Drittel? Z1 ist e hoch i 2 pi Drittel. Z2 ist e hoch i, Und jetzt kommt 4pi Drittel, aber 4pi Drittel minus 2pi, weil ich bin schon einmal rum und es geht ja modulo 2pi. 4 Drittel, ist es immer noch nicht, dann so weit sind wir noch nicht. Ich wollte gerade schon modulo pi rechnen. 4pi Drittel, Z3 sind i hoch i. Und jetzt sind wir bei 8pi Drittel und 8pi Drittel sind e hoch i. Und jetzt sagen wir mal 6 plus 2pi Drittel. Und jetzt sieht man, die 6 Drittel sind 2pi. Das ist einmal rum. Das heißt, das ist nichts anderes als e hoch i 2pi Drittel. Und damit sind wir wieder hier. Also es geht nicht gegen 1, sondern es geht gegen einen Zyklus. Okay? Richtig. Also wenn man e hoch i pi durch eine Zweierpotenz hat, dann geht es gegen 1. Es sind zwar unendlich viele, die gegen 1 geht, aber halt doch bei weitem nicht alle. Es gibt dann welche, die gegen einen Zyklus. Und es gibt auch welche, wenn es aber jetzt nicht gerade ein Vielfaches ist von Pi, dann kann das alles Mögliche irgendwie sein, dass es mal hier, mal da ist und chaotisches Verhalten zeigt.
Aber es konvergiert. Also es geht nie gegen unendlich.
Richtig. Es bleibt immer auf dem Einheitskreis, also deswegen passiert da nichts, dass es jetzt irgendwie nicht dazugehört hätte oder so. Aber andererseits ist es ja interessant, schon mal das Verhalten zu studieren. Und da kommt jetzt auch diese andere Definition von der Julia-Menge her. Die sagt halt, es sind eigentlich nur die Werte, wo diese Zahlerfolge dann ein chaotisches Verhalten zeigt. Und dann ist es in dem Fall schon komisch, weil irgendwie ja nicht der ganze Einheitskreis dazugehört, sondern nur irgendwie die Zahlen, die jetzt gerade nicht irgendwie rationale Vielfache von Pi sind, weil die ja eben entweder in den Zyklus geht oder gegen 1 geht oder sowas. Und nur die eben nicht Vielfache von Pi sind, oder nicht rationale Vielfache von Pi sind, die würde dann eben solches chaotisches Verhalten zeigen und dann wäre der Einheitskreis doch ein bisschen löchrig. Und ich weiß nicht, ob man sowas haben will in der Definition.
Ja, das ist nur der geringste Anteil davon.
Ja, insofern ist es kein ernsthafter Unterschied, aber okay. Gut.
Für die Fälle, wo es chaotisch ist, kann man da irgendwie was drüber sagen, ob dann vielleicht, ob die dann jedem Punkt auf dem Einheitskreis mal beliebig nahe kommen oder ob die bestimmte Punkte auslassen. Die Zweierpotenzen teilbar sind, lassen sie aus.
Ja, die liegen in den chaotischen Verhalten.
Ja, die werden das auslassen.
Ja, die Punkte lassen sie aus, aber kommen sie dem Punkt beliebig nahe, ist die Frage. Und ich glaube ja, aber das ist jetzt nur so ein Gefühl. Das hier ist die Julia-Menge für c gleich minus 1 daneben. Da sieht man schon wieder so ein Verhalten, wie man es irgendwie von der Mandelbrotmenge kennt, so mit irgendwie nebendran nochmal so ein ähnliches Ding und dann noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Die Begrenzung ist hier tatsächlich ein Fraktal, während die Begrenzung natürlich bei c gleich 0 ist ein Kreis, da ist nichts Fraktales dabei. Gut. Weiß nicht, man könnte ja mal irgendwie auf untersuchen die Trajektorien bei c gleich minus 1. Das fände ich mal ganz interessant. Dieses Trajektorien untersuchen, das habe ich hier aus so einem Buch mal. Das ist eigentlich ein Schulbuch. Hat mir ein Bekannter von geschenkt, der mal Lehrer war. Walter, wenn du das Video siehst, vielen Dank. Und da waren solche Trajektorien aber ab und zu auch mal ein bisschen ausgerechnet. Und die untersuchen gerade eben auch dieses Verhalten irgendwie da von bei C gleich 0 auf dem Einheitskreis und so. Halt schülerkompatibel. Aber das hat mir ein bisschen motiviert, mal auch in die Richtung mal Gedanken zu machen. Sonst denkt man immer, ja, Mandelbrot und Julia, das kennt man eh. Und aber ich könnte jetzt schon nicht mit Sicherheit behaupten, ob alle Punkte, die hier schwarz sind bei C gleich minus 1, ob die alle gegen dasselbe Grenzwert geht oder ob die verschiedene Grenzwerte haben oder ob es auch Zyklen gibt oder irgend sowas. Da wäre ich jetzt schon nicht so firm. Könnte man sich ja mal angucken. Also ich sehe den Vortrag auch so ein bisschen als Motivation, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen einen Workshop zusammen zu machen und mal ein bisschen was zu programmieren. So wie das früher in Tobis Programmierkurs immer war. Gut. Hab noch ein paar mehr Julia-Menge. Hier hinten bei C gleich minus 0,75, das war dieser Punkt da, minus 0,75, Moment mal. Doch, ja. Das wollte ich gerade sagen und dann ist mir gekommen, dass es vielleicht doch nicht so ist. Aber du hast eigentlich recht, da ist die minus 1, da ist minus 0,75, ja. Das Bild habe ich jetzt irgendwie selber mal gerechnet. Aber wir haben ja vorher gesehen, schon bei der 0 irgendwie. Also es ist nicht klar, wenn die 0 Teil von der Mandel, von der Julia-Menge ist, dann sind wir innerhalb von der Mandelbrot-Menge. Aber wir haben ja vorher schon gesehen, schon bei der 0 war hier problematisch, weil es da sehr langsam konvergiert hat. Also wer weiß, ob das Bild wirklich so stimmt. Hier habe ich eine Julia-Menge von einem C-Wert, der außerhalb von der Mandelbrot-Menge liegt. Und zwar gerade hier so, knapp hinterm Arsch. Und es ist tatsächlich so, dass ich da ganz froh bin, dass es numerisch nicht so ganz schnell geht, weil die Julia-Menge, die mit von C-Werte außerhalb der Mandelbrot-Menge kommt, die besteht nur aus, man nennt es Staub. Das heißt, es sind nur einzelne Punkte und es gibt keine Fläche. Wenn es aber nur einzelne Punkte sind und keine Fläche gibt, dann ist es natürlich sehr schwierig, da davon ein Bild zu machen, weil man fängt an, da abzurastern und stellt immer fest, nö, ich bin draußen, weil den einen Punkt, den trifft man ja nie, wenn man durchrastert. Wenn man aber in der Nähe von so einem Punkt ist und nicht zu weit iteriert und das lang genug dauert, bis man dann tatsächlich gegen unendlich geht, dann findet man halt doch so ein paar Punkte, die zumindest in der Nähe von so einem Punkt liegen. Und darum kann man wenigstens da noch ein bisschen was sehen. Aber man darf es nicht ernst nehmen, dass hier tatsächlich Kreise dazugehören. Sondern das sieht nur so aus. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass man überhaupt was sieht. Ich habe einen anderen Punkt, der außerhalb von der Mandelbrotmenge liegt, genommen und habe mich hinterher gewundert, warum habe ich jetzt ein weißes Bild gekriegt. Und irgendwann war es klar, ja, ich habe halt einfach immer daneben gefasst mit dem Punkt, den ich mir gerade ausrechne. Und wenn man einen entsprechenden C-Wert hat, der weit genug außerhalb von der Mandelbrotmenge liegt, ich meine die 0,26, da ist man ja ober und unter, ist da ja fast drin, ne? Also, aber wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwo hier ist, bei der 1 oder so, dann ist da einfach alles so schnell divergent, bis auf ein paar wenige Punkte, die tatsächlich dazugehören zu der Julia-Menge. Und dann ist es auch gar kein Unterschied mehr, wie man jetzt die Julia-Menge definiert, weil die zeigen alle das chaotische Verhalten. Falsch stimmt auch nicht. Nicht wirklich chaotisch. Aber man kann natürlich leicht zeigen, dass es immer ein paar Punkte gibt, die zur Julia-Menge, die jetzt nicht zu so einer divergenten Folge führen, weil man rechnet einfach mal aus, naja, wie ist es eigentlich, wenn ich Zn Quadrat plus C habe und das ist einfach mal gleich Zn. Naja, ich suche Punkte, die diese Eigenschaft erfüllen. Und die divergieren ja sicher nicht, weil, naja, wenn ich dann der Zn plus 1 ausrechne, dann ist es wieder Zn. Naja, und das ist eine quadratische Gleichung, die kann man lösen. Ja. Ja, aber mit zwei Punkten, dann hast du schon mal einen Anfang und dann kannst du sagen, naja gut, jetzt suche ich alle, die auf den Punkt zulaufen. Und dann hast du mindestens mal drei Lösungen, wenn nicht vier. Und dann sagst du, naja gut, jetzt suche ich alle, die auf die drei Lösungen zulaufen und so weiter. Also es sind tatsächlich immer unendlich viele Punkte, aber na, bist du nicht so leicht. Gut. Ja, benannt sind diese Julia-Mengen nach einem Gaston Maurice Julia. Das war ein französischer Mathematiker. Man sieht am Sterbedatum, das war noch ein bisschen früh für Computer. Also da gab es zwar vielleicht die erste Mainframes, aber nicht so, dass jeder Wissenschaftler schon einen Computer gehabt hat. Wie war das? Ich meine schon, der Turing hatte ja irgendwie im Zweiten Weltkrieg so ein bisschen Computer was. Ne? Aber tatsächlich, Mandelbrot war ein bisschen später dran mit seinen Bildchen. Und der war da der Erste. Also der Julia hat seine Julia-Menge niemals zu sehen gekriegt. Manchmal werden die Punkte, die jetzt nicht zur Julia-Menge gehören, also mit der anderen Definition, dass man den Rand als Julia-Menge bezeichnet, als Fatou-Menge bezeichnet, nach Pierre Fatou, so ein Franzose. Also das wäre dann sozusagen alles, was gegen unendlich geht oder gegen fester Grenzwert. Und ich meine, im Komplexer unterscheidet man auch nicht so sehr. Ist der Punkt unendlich? Also im Reellen erkennt man ja irgendwie plus unendlich und minus unendlich. Und man sollte eigentlich denken, im Komplexer ist es eher nur komplizierter, weil da kann man ja in jede Richtung nach unendlich gehen. Aber man kann die komplexe Ebene auch auf eine Kugel abbilden. Und dann ist der Punkt unendlich einfach nur ein Punkt. Also ist unendlich gar nicht so ein spezieller Punkt, wie man jetzt so denken könnte. Und insofern kann man alle Punkte, die jetzt sowohl gegen unendlich als auch gegen einen anderen festen Grenzwert geht, auch mal zusammenfassen und das nennt man dann diese Fatou-Menge. Der Mandelbrot ist nur so halb Franzose, ich glaube, der kommt irgendwo stämmig irgendwo aus dem Baltikum, hat aber irgendwie lange Zeit auch in den USA gelebt. Und von dem stammen letztendlich die Bildler und auch diese Mandelbrotmenge. Natürlich hat er sie nicht als Mandelbrotmenge bezeichnet, sondern da hat dann später jemand anders ihm zu Ehre, weil er eben diese Mandelbrotmenge entdeckt hat, die so benannt. Oh ja, was ich noch vergessen hatte, wenn man sich so eine Julia-Menge anguckt, dann kann man an der Julia-Menge häufig Strukturen sehen, die denen ähneln, die in der Nähe vom gleichen C-Wert in der Mandelbrotmenge auftauchen. Ja, ist klar, wenn man außerhalb von der Mandelbrotmenge ist, da ist nichts. Darum sieht man auch in der Julia-Menge nur Staub. Innerhalb von der Julia-Menge, also innerhalb von der Mandelbrot-Menge, wenn man also wirklich da ganz irgendwo tief drin ist, entweder bei minus 1 oder bei 0 oder irgend sowas, dann ist es doch irgendwie relativ kompakt und besteht aus so, naja, kreisartige Dinge. Während, wenn man jetzt tatsächlich mal irgendwo da in diesem Tal, man nennt es auch das Valley of the Seahorses, weil da so Strukturen auftreten, die so ein bisschen Seepferdchen ähnlich aussäht, und so Spirale und was weiß ich was alles. Und ähnliche Strukturen, die erkennt man dann auch immer in der entsprechenden Julia-Menge wieder. Ich hatte vorher von der Selbstähnlichkeit gesprochen. Wenn man sich nochmal die Mandelbrotmenge anguckt. Ich mache mal das große Bild. Die Mandelbrotmenge anguckt, dann stellt man fest, naja gut, irgendwie diese Kreise tauchen immer wieder auf, aber wenn man ein bisschen reinzoomt und zum Beispiel sich den Dreckeffekt hier oben oder den hier hinter anguckt, dann sieht es doch sehr ähnlich aus wie die ganze Mandelbrotmenge. Also es gibt hier eine Selbstähnlichkeit, aber die Gesamtmandelbrotmenge ist eben nicht exakt selbstähnlich, die besteht eben nicht aus verkleinerter Mandelbrotmenge. Aber es tauchen verkleinerte Mandelbrotmenge drin auf. Aber im Gegensatz zu dem Sierpinski-Gasket am Anfang hat man eben nicht nur solche Dinge, sondern ja, eben auch sowas wie diese Kardioide. Gut. Wir hatten im letzten Chaos-Seminar, als es um die Zombie-Apokalypse ging, auch mal ein bisschen Differentialgleichungen kennengelernt und dass man die lösen kann, auch numerisch. Und hier habe ich ein System von Differentialgleichungen. X, Y und Z sind Funktionen von T. Ja, man kann sich das betrachten als ein Punkt im dreidimensionalen Raum. X, Y und Z, die Koordinate von dem Punkt. Und in Abhängigkeit von der Zeit befindet sich dieser Punkt eben an verschiedenen Stellen. Und dieses Differentialgleichungssystem beschreibt eben, wie sich dieser Punkt bewegt. Und egal oder nicht ganz egal, aber wenn man für viele Anfangspunkte, wenn man die nach diesem Differentialgleichungssystem sich entwickeln lässt, das kann man nicht numerisch tun, sieht das Ergebnis, wie die Kurve von diesem Punkt nach längerer Zeit dann aussieht, immer auf ein ähnliches Ding raus. So etwas Ähnliches hatten wir ja gefunden, auch hier in der Mandelbrotmenge. Ja, dass man eben so einen Attraktor hat, hier zum Beispiel diesen Zweierzyklus, minus 1 plus i und minus i. Oder in diesem Feigebaum-Diagramm hat man es immer gesehen, dass es selber gegen irgendeinen Zyklus geht. Ja, und so gibt es hier halt auch so eine Art Kurve. Und egal, wo man anfängt, es wird immer irgendwie so ähnlich dann aussehen. Und zwar so. Man kann sich das jetzt so vorstellen, dass das wie so zwei Scheiben sind. Die sind so ein bisschen gegeneinander verkippt. Aber eben nicht wirklich Scheibe, sondern es ist halt immer eine Kurve. Und der Punkt kreiselt da irgendwie so rum, aber manchmal, da nimmt er dann irgendeinen Ausflug und geht plötzlich auf die andere Scheibe über. Und dann kreiselt er da ein bisschen rum und es sind nicht wirklich konzentrische Kreise, sondern mehr so eine Art Spirale oder sowas. Also da geht er so ein bisschen ein paar Mal rum und dann plötzlich findet er wieder einen Weg und geht wieder irgendwie auf die andere Scheibe über. Und der sieht zwar immer so ähnlich aus, aber also jetzt für eine feste Wahl von diesen Parametern, die man da noch in dieser diesem Differentialgleichungssystem drin hat. Das hatten wir ja auch gesehen beim letzten Chaos-Seminar, dass man da Parameter reinstecken kann, wie viel bringen die Zombies um und so weiter. Und wenn man die Parameter aber hier so wählt, dann kommt man eben auf diesen sogenannten Lorentz-Attraktor. Gut. Ja, und der hat eben auch fraktale Eigenschaften. Insbesondere, wenn man diese fraktale Dimension misst. Da komme ich dann später noch dazu. Man sollte eigentlich ja erwarten, Dimension von irgendeiner Kurve ist irgendwie 1 oder so. Aber hier ist es nicht der Fall. Ja, und sowas, was durch so ein Differentialgleichungssystem beschrieben wird, das nennt man dynamisches System. Und das zeigt hier chaotisches Verhalten. Chaotisch deswegen, weil es hängt sehr sensitiv davon ab, wo man jetzt anfängt, ob ich jetzt nach einer gewissen Zeit, also oder nach langer Zeit, ob ich jetzt irgendwo bei der Scheibe bin oder irgendwo bei der Scheibe. Wenn ich nur ganz kleines bisschen meine Anfangsbedingungen ändere, dann kann ich keine Voraussage machen, ob ich jetzt in der gleichen Scheibe rauskomme nach derselben Zeit oder nicht. Oder in welcher Stelle von dieser Scheibe ich gerade bin. Also die Sensitivität der Lösung gegenüber den Anfangsbedingungen. Das ist das, was das chaotische Verhalten ausmacht. Man nennt es auch den Schmetterlingseffekt, weil mit sowas kann man auch versuchen, Wettervorhersage zu machen. Und so Anfang 19. Jahrhundert oder Ende 19. Jahrhundert waren wir irgendwie der Meinung, wir haben irgendwie Newtonsche Physik und wenn ich nur die Anfangsbedingungen, also irgendwie die Position und Geschwindigkeit von jedem Teilchen im Universum kenne, dann kann ich die Welt vorhersagen. Alles ist determiniert. Und zum einen ist das Problem, ich kann es halt deswegen nicht, weil ich die Anfangsbedingungen nicht kenne. Und es ist sogar noch schlimmer, die Physik hat irgendwann rausgefunden, man kann die Anfangsbedingungen gar nicht genau kennen, nämlich wegen der Quantenmechanik. Ja, und weil so eben eine gewisse Verbindung besteht zwischen der Chaos-Theorie, die eben jetzt gerade hier beim Lorentz-Attraktor eine Rolle spielt, und dieser Schmetterlingseffekt zusammen mit, wenn man so das Differentialgleichungssystem numerisch löst, dann macht man letztendlich auch solche Iterationen ähnlich, wie man das bei der Mandelbrotmenge macht. Also man ersetzt sozusagen das dx und das dt durch ein Delta x und ein Delta t und geht dann eben zum nächsten irgendwie über. Und hier geht man eben immer von 0 zu 1 zu 2 zu 3 zu 4. Ne? Also solche Iterationen treten da eben genauso auf. Im Grunde ist die Numerik, läuft eben auf solche Zahlenfolge raus. Und es heißt, die Leute, die in die 80er der CCC gegründet hätten, die hätten vorher irgendwelche Apfelmännchen gerechnet und festgestellt, dass es seltsame Attraktoren gibt, die aber auch fatale sind, und hätte deswegen der Chaos Computer Club nach der Chaos-Theorie quasi benannt, weil sie so fasziniert waren von diesen Bildchen. Und ich meine, das war natürlich auch die Zeit, Mandelbrot war ein kleines bisschen früher dran, aber der war halt Uni, und bis dann Privatleute Computer gehabt haben, so in den 80ern, da kann man das schon glauben, dass die Leute auch Apfelmännchen gerechnet haben. Gut, also seltsame Attraktoren sind auch Fraktale. Kennt ihr das Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstelle, numerische Bestimmung von Nullstelle? ich will wissen, wann hat irgendeine Funktion p von z, wann hat die eine Nullstelle? Für welche z-Werte? Gucken wir es mal im Reelle an. Angenommen, ich hätte so eine Nullstelle, also irgendwie da p, da, ich nenne es mal trotzdem z, da, wenn ich jetzt im Reelle bin, und ich habe hier eine Nullstelle. Ja, wenn ich jetzt einen Punkt habe, der irgendwo in der Nähe von dieser Nullstelle liegt, zum Beispiel hier z0, dann mache ich Folgendes. Ich gehe hier zu dem Punkt auf der Funktion und lege an der Stelle eine Tangente an. Und da, wo die Tangente die Achse schneidet, das ist mein z1. Und wenn man dieses Ding irgendwie mal macht, naja, die Tangente, die hat die Steigung von der Ableitung an der Stelle, und wenn man das dann irgendwie ausrechnet, wo die dann wieder da schneidet, und naja, für z1 mache ich das Gleiche natürlich wieder, lege da wieder die Tangente an und kriege so wieder eine Funktion, eine Zahlerfolge. Und hoffe drauf, dass diese Zahlerfolge gegen diese Nullstelle konvergiert. Ja, und die Formel, die man dabei kriegt, ist eben zn plus 1 ist zn minus p von z durch p' von z. Ja, und das kann man natürlich nicht nur im Reellen machen, das gilt auch im Komplexen. Bloß sieht man es da nicht so eindeutig, weil man es nicht so an der Tangente irgendwie ablesen kann. Aber das, die Formel ist genau die gleiche. Ja, also man braucht natürlich eine differenzierbare Funktion. Und ich habe jetzt hier die Funktion z hoch 3 minus 2 genommen. Also ich will wissen, wo ist z hoch 3 gleich 2. Naja, z hoch 3 ist gleich 2 irgendwo bei dritte Wurzel 2 natürlich. Dritte Wurzel 2, das ist der Punkt da. Dieses kleine schwarze Kreuz, das man da sieht. Machen wir den Mauszeiger wieder weg, vielleicht sieht man es dann. Allerdings ist es so, dass im Komplexe Gleichung dritten Grades auch drei Lösungen hat. Die hat nämlich noch zwei komplexe Lösungen, die kennt man im Reellen natürlich nicht. Die liegen hier oben und da unten. Ja, und jetzt habe ich mit verschiedenen Anfangswerten Newton-Verfahren gemacht. Und es ist klar, wenn man in der Nähe von dieser Nullstelle ist, dann konvergiert man auch gegen diese Nullstelle. Und tatsächlich alles, was hier auf dem Bild weiß ist, konvergiert gegen die Nullstelle dritte Wurzel aus 2. Alles, was auf dem Bild aber so grau ist, naja, konvergiert gegen diese Nullstelle hier oben. Und alles, was so dunkelgrau ist, das konvergiert gegen die Nullstelle hier unten. Ja, jetzt ist das nicht weiter verwunderlich. In der Nähe von dieser Nullstelle konvergiert man gegen diese Nullstelle. Das ist das Schöne am Newton-Verfahren. Wenn man in der Nähe ist, geht's dagegen. Aber jetzt kann man mal gucken, was passiert denn, wenn ich weit weg bin. Und da passieren tatsächlich sehr seltsame Dinge. Wenn ich hier hinten bin, eigentlich eher in der Nähe von der Nullstelle oder von der Nullstelle, konvergiert aber nicht gegen die oder nicht gegen die, sondern gegen die. Wenn ich hier oben bin, konvergiert es tatsächlich gegen die hier unten. Und da bildet sich Struktur heraus, die immer feiner und immer feiner wird. Das nennt man auch ein Newton-Fraktal. Natürlich nicht das, was irgendwie grau, weiß oder schwarz ist, sondern eigentlich die Begrenzungslinie dazwischen. Und tatsächlich gibt es auch tatsächlich Punkte, die auf dieser Begrenzungslinie liegen, die weder gegen die eine noch, also die nicht gegen eine von diesen drei Nullstellen konvergiert, mit dem Newton-Verfahren, sondern, naja, die springen wild zwischen diese anderen Punkte hin und her. Also auch so kommt man plötzlich auf ein Fraktal, wo man es eigentlich nicht so richtig erwartet. Schon mal gesehen, Newton-Verfahren, dass das Fraktale gibt? Ja, das Bild habe ich auch tatsächlich selber gerendert. Um hinterher festzustellen, ich hätte es auch aus der Wikipedia nehmen können. Aber ich glaube, da hat es diese Kreuzler nicht drin und ich fand es eigentlich nett, dass man weiß, wo die Nullstelle sind, die, gegen die es eigentlich konvergieren sollte. Gut. Kommen wir zu dem Begriff der Dimension. Was ist denn die Dimension? Ein möglicher Dimensionsbegriff ist die sogenannte Hamel-Dimension. Die Mathematiker, die kennen jetzt sowas. Das ist einfach die Dimension von einem Vektorraum. R3 ist dreidimensional. Aber es gibt auch Vektorräume, die sind unendlich dimensional und für irgendwelche Funktionenräume oder so. Definiert ist es bei so einem Vektorraum, diese Hamel-Dimension, als einfach die Zahl oder die maximale Anzahl der linear unabhängigen Vektoren, die es in diesem Vektorraum gibt. Gut. Sowas werden wir brauchen und wir nennen das dann einbettende Dimension. Einbettend deshalb, weil, naja, unser Fraktal muss ja in irgendeinem Raum irgendwo drin sein. Wir haben bisher irgendwie die Mandelbrotmenge oder den Sierpinski-Gasket, die sind halt im ein Teil vom R2 oder bei der Mandelbrotmenge ein Teil von der komplexen Zahl. Und die haben natürlich einbettende Dimension 2. Und man sollte natürlich erwarten, dass wenn da irgendwas drin ist, dass die Dimension von dem, was da drin ist, nicht größer ist als die einbettende Dimension. Dann gibt's die Dimension von Punktmengen. Die definiert man rekursiv. Und zwar das ist die topologische Dimension von, wenn man zwei n-dimensionale Mengen nimmt und miteinander schneidet, ist das Ergebnis meistens n-1-dimensional. Ja, und damit dieses Rekursive auch irgendwo ein Abbruchkriterium hat, Punktmengen sind nulldimensional. Also wenn es endlich viele Punkte sind oder sowas. Oder ein einzelner Punkt. Ja, konkret, ich nehme zum Beispiel zwei Gerade, wenn ich die miteinander schneide und nicht gerade irgendwas Komisches passiert, weil sie gerade parallel sind oder im dreidimensionalen Wind schief oder so, sondern die schneidet sich gerade wirklich, aber halt in einem Punkt. Naja, das Ergebnis ist nulldimensional. Wenn 0 n minus 1 ist, dann muss die Gerade n-dimensional gewesen eindimensional gewesen sei. Und das ist eigentlich genau das, was man eigentlich so erwartet von einer Gerade, ne? Was ja eindimensional ist. Aber das gilt natürlich nicht nur für Gerade, sondern zum Beispiel auch für eine Kreislinie. Also das Äußere vom Kreis erwartet man auch, dass es eine Kurve ist, eindimensional. Und tatsächlich, wenn man das mit einem anderen Kreis schneidet, naja, wenn es nicht gerade leer ist oder sich die Kreise gerade zufällig überdeckt, weil es der gleiche Kreis ist, naja, dann schneidet sich es halt in zwei Punkte oder es berührt sich in einem. Ein Punkt nulldimensional, die Kreislinie also eindimensional. Und so baut man sich da quasi auf. Damit man nicht diesen Schnitt von n-dimensionale Menge machen muss und dieses meistens ist es so, kann man das auch ein bisschen mathematischer machen und von Umgebungen, von solche Dinge reden, die dann sich mit irgendwas schneidet und so. Das wollte ich jetzt hier nicht im Detail ausführen. Ich gebe nachher noch Literaturhinweise, wo man sich da entsprechend weiterbilden kann. Für unsere Fraktale kommen zwei weitere, oder mindestens mal zwei, die ich noch erklären werde, weitere Dimensionsarten in Frage, nämlich die Similarity-Dimension und die Box-Counting-Dimension. Es gibt wieder eine, die sehr mathematisch ist, wo man sich ein bisschen mit Maßtheorie und Umgebungen und alle möglichen ähnliche Dinge beschäftigen muss. Das ist dann die sogenannte Hausdorf-Dimension. Aber naja, im Wesentlichen ist es sowas Ähnliches wie die Box-Counting-Dimension. Ist wieder sehr mathematisch und wollte ich heute auslassen. Schauen wir uns mal die Similarity-Dimension an. Wenn man ein exakt selbstähnliches Fraktal hat wie die Kochkurve oder den Sierpinski-Gasket, dann hat man ja so einen Generator. Und allein an diesem Generator kann man ablesen diese Similarity-Dimension oder Ähnlichkeitsdimension. Ähnlichkeitsdimension, ja, weil es selber selbst ähnlich ist. Und zwar besteht das Ding aus n Bausteine, die auf bestimmte Größe runter verkleinert werden müssen, im Gegensatz zum Ganzen. Ja, beim Sierpinski-Gasket hatten wir immer drei Sierpinski-Gaskets, die nur halb so groß sind. Das wäre drei Bausteine, n gleich 3, und Epsilon ist ein Drittel. Falsch, ein halb, weil hier ist nur ein halb so groß wie das Ganze. Ja, und dann rechne ich Logarithmus n durch Logarithmus 1 durch Epsilon aus und kriege so diese Similarity-Dimension raus. Ja, das Sierpinski-Gasket, drei Bausteine, die nur halb so groß sind wie das Ganze. Also ist Epsilon gleich ein halb und 1 durch Epsilon ist 2. Also kriegen wir Logarithmus 3 durch Logarithmus 2. Es ist übrigens egal, welchen Logarithmus das man da nimmt. Ja. Aber damit ich nicht sagen muss, welchen Logarithmus ich nehme, und für die Leute, die sowas mit dem Taschenrechner ausrechnen wollen und nur die keine Zweier-Logarithmus-Taste haben. Ja, genau. Deswegen ist es egal, welchen Logarithmus das man nimmt. Genau. Aber weil man hier das Verhältnis von zwei Logarithmen hat, hängt es nicht von der Basis ab. Gut, also das war das Sierpinski-Gasket. Aber man kann das auch leicht verstehen, zum Beispiel bei einem Quadrat. Ein Quadrat ist ein exakt selbstähnliches Gebilde, weil ein Quadrat besteht aus 4 Quadraten, die halb so groß sind. Also n gleich 4, Größe in halb, Logarithmus 4 durch Logarithmus 2, wenn man es ausrechnet, kommt 2 raus. Naja, die Dimension von einem Quadrat ist 2, das sollte man schon. Ja, ist gut, dass das rauskommt. Aber beim Quadrat ist es noch viel lustiger. Man braucht es nicht unbedingt zu halbieren, sondern man kann es auch dritteln. Und ein Quadrat besteht aus 9 Quadraten, die nur ein Drittel so groß sind. Naja, Logarithmus 9 durch Logarithmus 3 kommt wieder 2 raus. Schön. Aber bei so Dingen wie der Mandelbrotmenge oder bei was ganz Einfachem wie ein Kreis, da gibt es keine Selbstähnlichkeit. Ein Kreis besteht eben nicht aus kleineren Kreisen, die man zusammensetzt. Und deswegen ist bei solchen Mengen aber keine Similarity-Dimension definiert. Zwar schade, weil die ist so einfach, aber kann man halt nichts machen. Kommen wir zur Box-Counting-Dimension. Da guckt man sich an, wie verhält sich eigentlich ein Objekt, wenn ich es mit kleiner werdendem Maßstab vermesse. Naja, ich meine, bei einer Strecke vermesse ich natürlich die Länge, bei einem Quadrat, da vermesse ich natürlich irgendwie die Fläche, bei einem Würfel vermesse ich das Volumen. Und jetzt hier habe ich irgendwie mal in 3 Teile geteilt, damit man mal sieht, was ich eigentlich tue. Und jetzt ist aber die Frage, wie viele Maßstäbe muss man anlegen, um das Objekt komplett zu vermessen. Und bei einer Strecke ist eben die Länge von der Strecke gleich der Anzahl der Maßstäbe mal der Länge von dem Maßstab. Und deswegen geht eben das n von Epsilon, wenn Epsilon immer kleiner wird, wird das n immer größer, und zwar eben proportional dazu. Also es geht wie 1 durch Epsilon. Die Länge sollte natürlich dann irgendwie gegen was Festes gehen. Also bei einer Strecke jetzt. Bei Fraktalen sieht es anders aus. Bei einem Quadrat ist es so, die Fläche, da nimmt man natürlich die Fläche von so einem einzelnen Teilquadrat hier, die ist natürlich Epsilon Quadrat, wenn Epsilon Ebbe die Länge hier ist, oder da die Länge im Verhältnis zur Gesamtlänge. Und deswegen geht das N von Epsilon, weil das A soll ja irgendwie was Konstantes werden, aber wie 1 durch Epsilon Quadrat für kleiner werden das Epsilon. Und beim Würfel, das Volumen, da geht es N von Epsilon wie 1 durch Epsilon hoch 3. Ja, man braucht hier 3 mal 3 mal 3, 27 so kleine Würfel, um diesen Würfel hier komplett auszumessen. Und ja, man sieht schon, irgendwie steckt hier die Dimension, ja, bei der Strecke, die ist ja eindimensional, das Quadrat ist zweidimensional und der Würfel dreidimensional, steckt die Dimension hier in dem Exponenten drin. Und ja, wenn man aber sowas hat wie n von Epsilon ist für kleiner werdendes Epsilon wie 1 durch Epsilon hoch 3, naja, dann rechne ich einfach mal aus, was ist denn Logarithmus n von Epsilon durch Logarithmus 1 durch Epsilon und bilde da davon den Grenzwert Epsilon gegen 0 und komme dann aber auf diesen Exponente hier und das ist meine Dimension. Und deswegen wird die Dimension über diesen Grenzwert hier ausgerechnet. Ja, so funktioniert also die Box-Counting-Dimension. Jetzt ist es so, wenn das n von Epsilon sich wie Epsilon verhält, dann also sagen wir in der Praxis, ja, wenn man irgendwie mal ein n von Epsilon ausmisst, diesen Grenzwert Epsilon gegen 0 wird man nicht so einfach bilden können. Sondern man guckt sich einfach mal an, ja, wie verhält sich denn das n von Epsilon? Trägt es mal auf. Und zwar logarithmisch. Wenn der gesehen, irgendwie dieses Verhältnis von log n durch log Epsilon gibt minus d. Oder log n durch log 1 durch Epsilon gibt d. Und wenn man eben so eine Auftragung macht, doppelt logarithmisch, dann kriegt man da eine Gerade raus. Das gilt aber nicht überall, weil Fraktale, in die man tatsächlich irgendwie jetzt nicht wie den Sierpinski-Gasket mathematisch definiert, sondern irgendwo mal was nimmt, was halt, wo man annimmt, es sei ja Fraktal, aber halt wirklich Messungen dran macht, da wird man die Messung aber wirklich nicht wirklich für Epsilon gegen Null betreiben können. Ja, und ich möchte mal ein Beispiel zeigen, nicht so ein Wollknäuel. Welche Dimension hat der wohl? Tipp? Also der Tipp war dreidimensional. Wenn da ganz hinter jemand ist, der sagt, ja, der hat da irgendwas Punktförmiges. Also wenn ganz hinter ein Physiker steht, dann sagt er, der hat da was Punktförmiges in der Hand. Das ist bestimmt nulldimensional. Wenn man ein bisschen näher kommt wie ihr, dann ist es dreidimensional. Und noch näher kommt, oder vielleicht ein bisschen so macht, stellt man fest, es ist eher eindimensional. Das ist ja irgendwie, das ist so eine Art Linie. Wenn man dann noch näher kommt, dann stellt man fest, das ist ja gar nicht eindimensional, das ist ja ein Zylinder. Also, in Wirklichkeit haben wir hier einen Zylinder, der ist nicht dreidimensional, weil dieser Faden hat eine gewisse Dicke. Wenn ich dann noch irgendwie so ganz nahe hingucke oder weiß, wie er entstanden ist, nämlich auf dem Spinnrad, Da sind so einzelne Faserer miteinander verdrillt worden. Ja, vielleicht ist ja doch eindimensional, ne? Wenn ich dann aber mal nicht bloß eine Lupe nehme, sondern ein Mikroskop und vielleicht so richtig großes Elektronenmikroskop oder sowas, wo man dann anfängt, Atome zu sehen, ja, dann ist es vielleicht doch wieder eindimensional, weil das da alles einzelne Atome sind, die da irgendwie nur so sich ein bisschen mit elektrischen Wechselwirkungen zu so einem Faden verkettet. Also, was ich damit sagen will, ist, die Dimension von einem Objekt, die hängt sehr davon ab, in welchem Maßstab das man sich eigentlich befindet. Also Objekte sind typischerweise aber nicht skalarinvariant, so wie man das vorher bei einem Fraktal hatte, wo man gesagt hat, naja, es ist eigentlich egal, auf welcher Größenordnung man das betrachtet, das ist immer irgendwie das Gleiche. Dinge in der Natur sind nicht so. Das typische Verhalten, was man einfach bei jedem Fraktal irgendwie sieht, ist, dass das N von Epsilon sich, wenn man diesen Log-Log-Plot mal anguckt, also da irgendwie Logarithmus Epsilon und da Logarithmus N. Es gibt irgendwo den fraktalen Bereich, da müssen wir hinterher unsere Dimension ablesen. Dann gibt es natürlich den Bereich, naja, wo das Epsilon so groß wird, dass einfach das gesamte Fraktal in eure Box passt. Und dann kann ich die Box noch größer und noch größer machen, ich brauche halt trotzdem bloß eure Box. Also irgendwo wird es hier gegen Null gehen. Weil eine Box, Logarithmus davon, ist Null. Naja, und irgendwo, wenn man jetzt sowas wie ein Bild hat, irgendwo an der Auflösungsgrenze, man hat einzelne Pixel, wenn man die einzelnen Pixel als Punkte betrachtet, einzelne, endlich viele Punkte, weil es sind ja auch endlich viele Pixel auf einem Bild, ist was Nulldimensionales, das ist da oben auch irgendwie flach. Also Steigung Null, weil Dimension Null. Und genau so eine Kurve beschreibt diese Formel hier. Die stammt tatsächlich aus meiner Feder. Ich wollte da mal irgendwie in die Richtung mit Doktorarbeit machen. Habe das auch in Software gegossen, die fraktale Dimension bestimmen kann. Und zwar von wirklich einem Bild. Also man gibt ein Bild vor und die Software nimmt das Bild irgendwie auseinander, zählt dann die besetzten Boxen, aber dieses N von Epsilon, und das macht es aber auch, ja, in einem Bereich praktisch unterhalb von einem Pixel, und dann sind wir eben da, und dann kann man eben schön diese Fit-Formel hier verwenden. Die ist so konstruiert, dass diese Parameter, die da drin sind, dass man die schon relativ leicht irgendwie gewinnen kann, weil das A ist irgendwie diese Höhe hier, das Epsilon Min, das ist da der Übergangsbereich, wo es eben flach wird, das Epsilon Max, oh, habe ich gar kein Epsilon Max, warum habe ich kein Epsilon Max? Interessant. Ah, das ergibt sich dann von selber irgendwie. Ja, und das Gamma und das Delta, das beschreibt eben, wie stark diese Übergangsdinger hier irgendwie gekrümmt sind. Ja, und wenn man so eine Fit-Formel hat und Datapunkte tatsächlich auf sowas anpassen will, dann ist es immer schön, man hat gute Anfangswerte. Man hat es ja vorher gesehen bei dem Newton-Fraktal, wenn man in der Nähe von der Lösung ist, dann ist man schon ganz gut. Und das gilt natürlich erst recht, wenn man nicht bloß irgendwas Eindimensionales hat und auf eure Lösung zumarschiert, sondern wenn die Lösung ein Vektor aus 5 Parameter ist. Also wenn man im Fünfdimensionalen irgendwie eine Lösung sucht. Ja, und deswegen ist es gut, wenn man die Parameter schon mal schätzen kann, und das ist mit der Formel ganz gut möglich. Ja, und das heißt biasymptotisch, weil aber, es gibt einen fraktalen Bereich und der ist auf beide Seiten begrenzt. Gut. Das ist auch die schlimmste Formel, die ich euch zeige heute. Aber wenn man sich da mal selber wissenschaftlich damit beschäftigt hat, dann muss man auch ein bisschen was zeigen. Ja, es ist halt einfach, beschreibt einfach so eine Kurve wie die hier. Die halt hier so ins gerade Bereich und da gegen Null und da gegen eine Konstante geht. Ja, wobei das Fraktal ist ja nicht das Log-Log-Plot, sondern das, was ich auch vorher ausmesse und wo ich aber ausmesse, wie viel Boxen der Größe Epsilon besetzt sind.
Wir haben ja auch schon bisher gemerkt, wenn man irgendwas mit Fraktalen macht, dann erhält man wieder irgendwas Fraktales.
Ja, also ich meine, Fractals everywhere, ne? Gibt's ein Buch, heißt so. Gut, wenn man die fraktale Dimension mal von unseren Beispielen sich anguckt, den Sierpinski-Gasket, den hatten wir ja schon bei der Similarity-Dimension. Und naja, wenn alles gut geht, sage ich mal so, dann ist natürlich auch die Box-Counting-Dimension gleich groß. Es gibt ja noch mehr Dimensionsbegriffe für Fraktale, also die Hausdorff-Dimension. Dann gibt es irgendwie Dinge wie eine Yardstick-Dimension und alles Mögliche, alles sonst noch. Und ich sage mal so, wenn alles gut geht, sind die alle gleich. Zumindest wenn sie alle definiert sind. Also beim Sierpinski-Gasket auch die Box-Counting-Dimension ist Logarithmus 3 durch Logarithmus 2. Und bei der von Koch-Kurve genauso. Die Mandelbrotmenge hat Dimension 2, ist völlig klar, weil, naja, da gehört ja so eine ganze Kreisscheibe dazu, muss Dimension 2 sein. Jetzt wird es interessant, der Rand von der Mandelbrotmenge ist eine Kurve. Der hat auch Dimension 2. Und das ist jetzt ja eher überraschend. Ne? Aber die Mandelbrotmenge ist tatsächlich so kompliziert, dass der Rand sich so immer wieder hin und her windet, dass er, naja, wer weiß, vielleicht schon Fläche ausfüllt.
Heißt es, die Menge vom Rand ist genauso mächtig wie R2?
Nein. Es ist tatsächlich nicht bekannt, ob der Rand der Mandelbrotmenge eine Fläche hat. Also möglicherweise hat er Fläche 0, aber die Dimension ist schon mal 2. Also von der Dimension her ist es gleich, aber natürlich nicht von der Fläche. Also ich meine, die Fläche von der Mandelbrotmenge, die kann man natürlich numerisch irgendwie ausrechnen. Das ist auch mal vielleicht ein nettes Projektle, dass man mal die Fläche ausmisst. Und natürlich kann man auch mal die Dimension vom Rand mal irgendwie als Projektle. Also das hat wohl mein Bruder mal mit seinen Schülern gemacht, hat er erzählt. Hat halt Apfelmännchen gerendert, hat Box-Counting gemacht, hat das dann irgendwo in Log-Log-Plot aufgetragen und ja, da kam so was Komisches raus. Je mehr man iteriert und je mehr man irgendwie in die Tiefe geht, desto mehr nähert sich die Dimension 2 an. Und dann kam er zu mir und meinte, kann das sein? Er hat gesagt, ja, das ist tatsächlich so. Und wenn man aber diese mathematische Definition von dieser Hausdorff-Dimension nimmt, dann kann man es tatsächlich, also da gibt es ein Paper drüber, dass der Rand von der Mandelbrotmenge die Hausdorff-Dimension 2 hat. Da ist jetzt nichts irgendwie gemessen oder so, sondern das ist halt bewiesen. Und naja, wie gesagt, wenn alles gut geht, sind die verschiedenen Dimensionen ja gleich und tatsächlich, wenn man den Rand von der Mandelbrotmenge mit Box-Counting sich anguckt. Im Rahmen von Messgenauigkeiten geht es aber gegen 2. Da hat man ja immer Also wenn man tatsächlich mal irgendwas ausmisst, ich meine, natürlich ist bei sowas Exaktem mathematischem wie die Mandelbrotmenge, man kann es immer noch genauer treiben, wenn man entsprechend Rechenkapazität und so weiter hat. Aber wenn man jetzt irgendwas Natürliches hat, dann hat man ja immer irgendeinen gewissen Messfehler. Der Lorentz-Attraktor, das war ja auch so eine Kurve eigentlich von diesem Teilchen, die aber, naja, fast so in so einer Fläche irgendwie drin liegt, zwei so Kreisscheiben. Es ist ein bisschen mehr als das, die Dimension ist ein bisschen größer als 2. Das ist natürlich einbindende Dimension ist hier 3. Ne? Ich habe ja vorher nur ein Bild gezeigt und Bilder sind halt per Natur irgendwie zweidimensional. Aber der Lorentz-Attraktor ist ja was Dreidimensionales. Also im dreidimensionalen Raum sich Befindendes. Da war ja irgendwie x, y und z dabei. Es gibt ein berühmtes Paper vom Mandelbrot, How long is the coast of Britain? Und naja, für die Westküste von Großbritannien kann man also feststellen, das ist ein Fraktal mit der Dimension 1,25. Das heißt, die Frage nach der Küstenlänge ist einfach nicht beantwortbar, weil die Länge hängt vom der Messgenauigkeit ab. Und zwar nicht so, dass es je genauer man misst, desto mehr kommt man auf die tatsächliche Länge zu, sondern je genauer man misst, desto länger wird es halt. Es wird immer länger und immer länger. Und naja, in der Theorie zumindest wird es halt unendlich lang, aber in der Praxis wird man halt irgendwann nicht mehr genauer messen können, schon weil das Wasser hin und her schwappt. Wenn man halt Maßstäbe hat, die irgendwie im Bereich vom Tidehub liegen oder noch schlimmer irgendwie in die Dimensionen gehe, dass man in die Atome von den einzelnen Steinen, die da an der Küste liegen, hineingucken muss, wo das Wasser dann plötzlich gar nicht mehr reinpasst, dann ist die Frage, ja, wie kann man denn überhaupt eine Küstenlinie definieren? Aber die Antwort war eben, es ist nicht, man kann die Länge eigentlich nicht angeben. Es gibt auch so eine nette Anekdote, irgendwie glaubt es von der Grenzlinie zwischen, ich glaube, Spanien und Portugal war das. Wenn man immer spanische Lexikon guckt, dann ist die Grenzlinie viel kürzer, als wie wenn man in portugiesische Lexikon guckt. Naja, die Portugiesen haben sonst nicht so viele Grenzen und die messen viel genauer. Und je genauer man misst, desto länger wird's. Wenn die Grenze nicht gerade so wie bei manchen amerikanischen Bundesstaaten mit Lineal auf der Grenze, auf der Karte gemacht wird, sondern irgendwelche natürliche Dinge folgt, wie Flüsse oder sonst was, genauso bei Küstenlinien. Da hängt aber die Länge doch immer vom Maßstab ab. Und ja, Großbritannien ist da eben ein bekanntes Beispiel dafür. Ich glaube, Norwegen mit den Fjorde gibt es auch Messungen. Da ist die Dimension so um 1,5 rum. Also da sieht man, dass Norwegen noch sehr viel komplizierter gestaltet ist als Großbritannien. Was auch ganz nett ist, eine Lunge, das ist ja irgendwie, also die Oberfläche von der Lunge. Das ist die Fläche, die dafür verantwortlich ist, dass man da Sauerstoffaustausch machen kann. Und die ist auch nicht irgendwie so ganz gerade, sondern da hat es eben diese kleine Lungenbläschen und dazwischen ist es halt irgendwie so sehr ineinander hineingefaltet und eine Oberfläche, die eben nicht geometrische Gesetze folgt, sondern sehr in sich gefaltet ist und die Dimension geht fast Richtung 3. Ja, größer als 3 kann es nicht werden, weil es ist ein dreidimensionaler Raum. Größer als 2 ist zu erwarten, weil, naja, es ist eine Fläche. Aber es ist halt eine Fläche, die sehr, sehr groß ist und sehr kompakt beieinander sein muss. Natürlich ist sie nicht wirklich unendlich groß. Und es ist genau das wieder. Wir haben hier bei einer gewissen Größe, da hört eben das fraktale Verhalten auf. Ja, wenn man natürlich eine Maßstabsgröße hat, die viel größer ist als die Lunge selber, dann hört sie nicht auch auf, aber dazwischen gibt es ein fraktales Verhalten und da kriegt man eine Dimension von 2,97 raus. Ich weiß nicht genau, ich glaube eine menschliche Lunge, die man da mal ausgemessen hat. Aber wird bei den meisten Tieren irgendwie ähnlich sein. Gut. Ja, woher habe ich meine Weisheit? Der Mandelbrot, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, Fractal Geometry of Nature, da steht eigentlich fast alles über Fraktale drin, was man wissen muss. Selbst beteiligt war ich an dem Skript Mathematische Methoden der theoretischen Physik von Professor Nonnemacher hier in der Mathematischen Physik. Die es allerdings nicht mehr gibt. Auf den Wikipedia-Artikel über fraktale Dimensionen wollte ich hinweisen. Unter anderem deshalb, weil er überwiegend von mir stammt. Aber manchmal gucke ich dann lieber danach, weil, naja, manche Sachen vergisst man dann immer wieder und dann, ich habe es ja dann eingeschrieben, also kann ich auch danach gucken. Für Leute, die für die Mathematik eine besondere Herausforderung ist und die Mathematik liebet, kann ich den Falconer empfehlen. Fractal Geometry, Mathematical Foundations and Applications. Da findet man die ganzen Beweise von allem, was man so braucht. Und schließlich noch den hier. Wir haben vorher schon erwähnt, der mich irgendwie so ein bisschen auf die Trajektorien gebracht hat. Reinhard Beer, ein Weg zur fraktalen Geometrie. Gut. Gibt's Fragen? Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute.